Ich darf euch begrüßen heute Morgen und freue mich auch drauf, mit euch jetzt eine Zeit zu haben, wo wir in Gottes Wort reingucken können. Ich möchte euch am Anfang erstmal abholen, wo wir gerade stehen. Wir setzen unseren Weg durchs Lukas-Evangelium fort. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich festgestellt, dass wir jetzt langsam schon 2 Jahre unterwegs sind. Wir haben, glaube ich, im November 2010 gestartet und sind immer noch nicht durch. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir werden das fortsetzen. Und wir haben in den letzten Wochen im Lukas gelesen, haben 2 Serien gehabt. Die eine hieß Lost and Found. Da ging es um Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Und wo Jesus uns ein Bild mitgegeben hat von Gott dem Vater, wie er ihn gezeichnet hat, was revolutionär war damals. Gott war der heilige Gott, der im Tempel gewohnt hat. Und Jesus stellt ihn uns als Vater vor, als einen, der alles tut, um seinen Sohn zum Beispiel zurückzubekommen. Und wir haben jetzt in eine Serie reingestartet. Ich musste so schmunzeln, als der Roland angefangen hat mit dem Thema, was du wissen solltest. Das hört sich so an, bei unseren Kindern ist es gerade hoch im Kurs, so die Serie Willi will's wissen. Ja? Das ist so die positive Formulierung. Wir haben das schon gesagt, hey, was du eigentlich wissen solltest über ein paar Themen. Und wir haben uns angeschaut, das Thema Erfolg, das Thema Geld. Und da hat Jesus eine ganz klare Adresse gehabt, wo er das hin erzählt hat. Er hat es zu den Pharisäern erzählt, zu den Religiösen der damaligen Zeit. Und hat den aber auch richtig, richtig eingeheizt. Heute kommt der nächste dicke Brocken. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe mich mit der Vorbereitung zu dieser Predigt ganz, ganz schwer getan. Ich fand es ganz schwierig, mich vorzubereiten zum Thema Konflikte. Und ich glaube, ein Grund ist mit Sicherheit auch der, dass ich nämlich noch nicht verstanden habe, wie man Konflikte auch gut managt, sondern ich bin da ein sehr impulsiver Mensch, meine Frau kann das bestätigen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich habe diesen Predigtdienst übernommen, Gott hat es zugelassen, dass ich jetzt heute Morgen hier stehe, da muss er das jetzt auch verantworten hier. Ja. Und ich möchte am Anfang einfach auch mal so sagen, um was geht es denn eigentlich Konflikt? Wann ist überhaupt ein Konflikt? Ich möchte euch dazu ermutigen, nicht immer gleich Wikipedia aufzuschlagen, sondern schaltet mal euer Hirn wieder ein. Wie sagst du mal in einem Satz, was ist denn ein Konflikt? Und für mich hätte ich gesagt, ein Konflikt fängt da an, wenn Interessen da sind von mindestens 2 Parteien und die Interessen, die sind so gegeneinander, ja, dass wenn wir ein Interesse umsetzen, das andere nicht mehr stattfinden kann. Also das heißt, in der Handlung völlig eingeschränkt ist, dann haben wir ein Problem, weil davon will ich nicht abrücken. Und ich möchte heute Morgen euch auch an ein paar Stellen den Wind aus den Segeln nehmen. Wenn ihr hier erwartet, dass ich euch sage, wie ihr die großen Konflikte des Lebens angeht, auch vielleicht mit dem Titel, den du gehört hast, sind bei dir sofort ein paar Sachen eingefallen und sagen, boah, jetzt bin ich aber mal gespannt, was er dazu sagt zu solchen Sachen. Ich werde über ein paar Sachen nicht reden. Ich werde nicht groß reden über die Emotionen in einem Konflikt. Ich werde auch nicht über Konfliktmodelle reden, Eisbergprinzip, Sachebene, Metaebene und sonstiges Zeugs. Ich werde auch nicht über die ganz großen Konflikte des Lebens reden, wie zum Beispiel, du hast einen Konflikt mit der Familie oder mit deinem Chef oder etwas mit deinem Ehepartner, was dich lange bewegt. Sondern ich möchte mit euch bei den Konflikten da anfangen, wo wir, glaube ich, am meisten lernen können. Und das sind die Konflikte, die im Kleinen stattfinden. Und es gibt ja auch das Gleichnis da dazu mit den Talenten, wo Jesus die Treue bewertet. Nicht das, was am Ende rauskommt, sondern die Treue, wie wir mit kleinen Dingen umgehen, die er uns in die Hand gibt. Und das möchte ich mit euch heute tun. Und ich möchte diesen Gottesdienst eigentlich damit anfangen, oder dieses in die Predigt reingucken, der Gottesdienst läuft ja schon, indem, dass ihr mal jetzt kurz innehaltet und geht mal jetzt die Woche zurück und überlegt einmal, wo habt ihr einen Konflikt gehabt diese Woche? Oder wo habt ihr in den letzten 2 Wochen einen Konflikt gehabt? Geht mal da gedanklich durch, was war da die Situation, mit wem war das und wo hat es da gerappelt? Haltet euch das mal vor Augen, was war das? Und an dem Punkt, da wo ihr jetzt seid, darüber möchte ich jetzt mit Gottes Wort, da möchte ich jetzt Gottes Wort ansetzen. Und ich glaube, dass es genau darum geht, dass wir im Kleinen diese alltäglichen Konflikte, die richtig angehen, so wie es Jesus angehen möchte. Dass wir lernen, wie wir dann auch die Großen angehen. Das Prinzip ist das Gleiche. Und deshalb möchte ich jetzt am Anfang beten und dann lesen wir den Bibeltext. Jesus, und ich möchte dir Danke sagen, dass wir, bevor wir jetzt dein Wort aufschlagen, in unser Leben reinblicken dürfen. Und einfach ja, diese Sachen, die nicht gut laufen, in deine Gegenwart mit reinbringen. Dass sie Platz haben, dass wir zu dir hinkommen können und dich darum bitten dürfen und sagen, Jesus, guck hier, so ist es gelaufen. Bitte lehre du mich, wie ich damit umgehen soll. Und mit dieser bittenden Haltung, da stehen wir jetzt vor dir und bitten dich um nichts anderes, als dass du ausgiehst deinen Heiligen Geist, dass du dein Wort, die Bibel übersetzt in unser Leben und dass daraus wirklich Veränderungen entsteht. Jesus, segne diese Zeit in dem, dass du da bist und mitten unter uns bist. In Jesu Namen, Amen. Wer hat, darf das Lukas-Evangelium aufschlagen, Kapitel 17, die Verse 1 bis 6. Ich habe sie euch auch mitgebracht. Aber in der eigenen Bibel könnt ihr halt selber rummalen. Ich lese. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist. Es wäre besser für ihn, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen, als dass von solch geringen Geachteten wie diesen hier auch nur einer von ihm zu Fall kommt. Seht euch also vor. Wenn dein Bruder sündigt, dann weis ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will's nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn, gib uns doch mehr Glauben. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulwurm sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und pflanz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Was ganz am Anfang auffällt, ich lasse den Text einfach mal so dran stehen, ist, deshalb war, ist dieser Bogen, den ich vorher gezeichnet habe, der kriegt jetzt eine ganz andere Wendung. Während vorher Jesus zu den Pharisäern, zu den Religiösen gesprochen hat, fängt er an, jetzt zu seinen Jüngern zu reden, zum engen Kreis um sie herum. Vielleicht haben die den Kanal voll gehabt und sind abgezogen. Ja? Die haben ihre Ohren gewaschen gekriegt. Also er redet jetzt wirklich zu den engen Leuten, die zu Jesus gesagt haben, ich will dir nachfolgen. Die sind mit ihm unterwegs gewesen, die haben alles hinter sich gelassen. Über die Leute redet er jetzt. Und er fängt eigentlich an mit einer ganz einfachen Sicht. Er fängt an und sagt, es wird Versuchung kommen. Nicht vielleicht, sondern Fakt. Ihr werdet in Versuchung reinkommen, das kann ich euch jetzt versprechen. Und ein Leben mit mir wird euch davor nicht bewahren. Er schenkt ihnen da jetzt erstmal reinen Wein ein, der nicht leicht zu trinken ist. Wie viel mehr würde ich mir wünschen an der Stelle, dass ich, wenn ich mein Leben Jesu gebe, ich diese Sorgen los hätte. Ich ein Schutzschild um mich rum hätte. Schutzschild ist ja gerade populär. Ja. Um mich rum, alles wäre safe. Es ist nicht der Fall. Jesus sagt uns davor, es wird kommen. Versuchung wird kommen. Und Er bleibt aber jetzt nicht an dieser Stelle stehen. Er sagt jetzt nur, pass auf, das ist jetzt dein eigenes Thema. Irgendwie, du musst da jetzt halt standhaft bleiben. Sondern er sagt auch, es gibt noch einen zweiten Aspekt in diesem ersten Vers. Und er ermahnt uns an die Verantwortung, die wir auch anderen gegenüber haben. Er hat gesagt, das eine ist, pass auf, wenn Versuchung kommt, die dich packt, zum anderen wehe dem, durch den Versuchung kommt, durch den Versuchung geschieht. Das heißt also, ich bin auch ein Teil, der Probleme im Leben von anderen Menschen produzieren kann. Er appelliert da an unsere Vorbildrolle, steht da oben drin. Dein Leben hat Auswirkungen auf das Leben anderer. Also es geht zunächst einmal um euch selbst. Das zweite um euer Bild, was ihr auch nach außen habt. Und das dritte ist, dass wir aber auch eine Verantwortung haben füreinander an der Stelle. Im Vers 3. Wenn dein Bruder sündigt, weis ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Wir kommen da in einen ganz spannenden Punkt rein und das wird auch nachher der Hauptpunkt sein, den ich euch mit euch auf den Weg gebe. Für uns als Gemeinde und für euch persönlich zu dem Thema Konflikte. Ich glaube, dass es hier eine Parallele gibt. Ich bitte euch da jetzt echt mal drauf zu achten. Und zwar eine Analogie zu Konflikten und zum Umgang mit Sünde. Es ist auch so, dass in meinem Leben nicht alles gerade läuft, sondern dass ich genauso Mist mache. Und ich oft gemerkt habe, es gibt bestimmte Punkte, da falle ich immer wieder in Versuchung. Das fällt mir extrem schwer. Und ich komme da manchmal alleine nicht raus. Also ich sage mal, ich gehe zu Jesus hin, ich sage ihm das, Jesus, es tut mir leid, wie ich es gemacht habe, ich möchte es nicht mehr tun, bitte vergib mir. Aber ich habe manchmal nicht diese Kraft dazu, da richtig rauszukommen, um im nächsten Mal, wenn diese Situation wieder kommt, dem zu widerstehen. Das fehlt mir. Das packe ich manchmal nicht. Und ich merke, dass in dem Moment Sünde, Versuchung extrem mächtig ist. Wenn es eine Sache ist, die zwischen mir ist, das mein Ding ist, dann ist Sünde extrem mächtig. Sünde fängt aber an, seine Macht zu verlieren, in dem Punkt, wenn Sünde öffentlich wird vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich habe das gemerkt, an bestimmten Punkten, wir in der Gemeindeleitung haben da auch ein Verhältnis miteinander, dass wir das einander sagen, da gibt es einen Punkt in meinem Leben, der läuft absolut schlecht. Da versage ich immer wieder, da falle ich in Versuchung rein. Das funktioniert nicht. Das braucht nicht hier, ich brauche nicht vor der Gemeinde stehen, aber in dem Moment, wo ich es einem Bruder sage oder einer Schwester, wird das Ding öffentlich. Und zwar vor der sichtbaren Welt und vor der unsichtbaren Welt. Und plötzlich beginnt die Macht, die Sünde dort hat, die fängt an zu schwinden. Und dieses Prinzip, das glaube ich, ganz ehrlich, gilt genauso für Konflikte. Konflikte sind extrem gefährlich, solange sie im Verborgenen sind. Da ist das pures Dynamit. Es ist also ein Schlüssel im Umgang mit Konflikten und mit Sünde, dass das Thema sichtbar wird. Wenn du dich fragst, worauf setze ich sowas? Wo halte ich mich daran fest? Ist das jetzt mein Gedanke? Dann möchte ich dir einfach einen Vers mitnehmen, schreib es dir auf oder sowas als Erinnerung, wo du darauf zurückgreifen kannst, aus dem Römer 6, die Verse 13 und 14. Stellt euch nicht mit der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr als Werkzeug des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuhalten. Also erst von der einen Seite auf die andere Seite rüberwechseln. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Und ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Dieser Wechsel von der einen Seite auf die andere, die Sachen zu bekennen, ihm Jesus zu bringen, bricht die Macht der Sünde und auch der Konflikte. Schwelende Konflikte, habe ich vorhin gesagt, das ist pures Dynamit. Geht mal, ich habe euch vorhin gebeten, dass ihr mal in euch geht und etwas und festhaltet, wo ihr hängen geblieben seid. Schwelende Konflikte sind ein Herd für Misstrauen. So unausgesprochene Sachen, das ist, was will der von mir? Um was geht es hier eigentlich? Kann ich dem trauen? Das nächste ist Tratsch, Lästerei. Du redest mit anderen und nicht mit der Person darüber. Verachtung. Deine Emotionen kommen da irgendwo hoch und du denkst Sachen über diesen Menschen, die alles andere sind als das, was er wirklich ist. Neid. Da kommt was in dir hoch und sagt, das gibt's nicht, das darf der nicht haben. Das hat richtig Power. Macht. Das wollen wir ja mal sehen, ob das so hinhaut. Das ist also wirklich, solange das im Verborgenen uns ist, ganz, ganz gefährlich. Das ist also wirklich ein Treibstoff, der sehr schwierig ist. Und Jesus sagt in diesem Vers 3 nochmal, ich gehe da nochmal hin, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Warum sollen wir das überhaupt tun? Warum sollen wir uns das antun? Das ist doch sein Problem, ist nicht meins. Und da möchte ich eigentlich den Bogen schlagen, zurück auf die Geschichte, auf das Gleichnis, die Geschichte, die wir letzte Woche hatten mit dem Lazarus. Wer mag, darf das dann, ich will es jetzt nicht wiederholen, das Gleichnis geht einfach ein Kapitel zurück, lest es nochmal zu Hause, wenn du die Geschichte nicht kennst. Aber dieser Lazarus, der hat alles an Jesus gehängt, an Gott. Der reiche Mann, der hat es nicht gewusst. Wir wissen nur, dass er am Ende am Ziel vorbeischießt. Und es ist manchmal nicht dein Problem, sondern es ist dem Betroffenen, deinem Gegenüber das Problem, wenn keiner da ist, der ihn einmal zurechtweist. Du schießt am Ziel vorbei. Und dazu brauche ich persönlich auch Brüder und Schwestern um mich rum, die mir da mal wieder ein Fragezeichen hingeben. Einfach mal nur ein Fragezeichen. Und dann und hier an der Stelle sagen, bist du eigentlich noch auf dem richtigen Weg? Und der Weg, der ist ganz klar, der geht dahin, dass wir irgendwann mal in Abrahams Schoß in Jesu Gegenwart sind. Das ist das Ziel am Ende. Da geht es darum, dass wir dort erfolgreich landen. Ich bin einfach nur jetzt immer noch am Text durchgehen und komme zum zweiten Teil vom dritten Vers. Also der liegt mir sehr, sehr schwer drinnen. Geht es um Vergebung. Wenn ich jetzt den Konflikt habe, ja, und jemand auf mich zukommt, 7-mal am Tag und er sagt, er will es nicht mehr tun, dann soll es dem wieder vergeben. Wie viel vergeben muss ich denn eigentlich? Ich habe mich daran erinnert, an das Gleichnis in der Bibel gibt es ja, wie der Petrus zum Jesus kommt, da sagt Jesus, reicht es eigentlich, wenn ich meinem Bruder 7-mal vergebe? Da sagt er, du, es ist okay, wenn du 7-mal, 70-mal dem vergibst. Die Menschen in der Gemeinde mit mathematischer Begabung fangen jetzt einmal an zu rechnen, was 7-mal, 70-mal ist. Ja? 490-mal, wenn ich richtig gerechnet habe. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Sagen wir, wie tolerant sind wir denn mit Vergebung? Wie tolerant bist du denn? Ich habe 3 Rechenbeispiele euch mitgebracht. Ja? Wenn du jetzt wirklich in deinem Umfeld mit deinem WG-Mitbewohner jeden Tag den gleichen Konflikt hast, also einmal täglich oder mit deinem Ehepartner, dann sagt Jesus erst einmal, darfst du jetzt 1 Jahr und 4 Monate jeden Tag Vergebung aussprechen? Bist du so tolerant? Ich nicht. Wenn du ein Problem mit deinem Arbeitskollegen hast, ja, zum Beispiel, wenn man es mal durchrechnet, im Jahr hast du ungefähr 200 Arbeitstage und er jeden Tag dir auf die Socken steht, dann darfst du mit ihm 2 Jahre und 2 Monate zusammenarbeiten, bis du mal die 490 voll hast. Und dann mal vor Jesus kommen und sagen, Jesus, habe ich die 490 voll, wie geht's denn weiter? Ich weiß, was der dir sagen wird. Wenn du mit einem im Hauskreis oder in der Gemeinde hier ein Problem hast, ja, dann wären das 9 Jahre und 1 Monat. Wie tolerant bist du mit Vergebung? Also wenn ich die 7 voll habe, dann ist bei mir schon ziemlich, ist mein Herz, meine Kraft sehr schnell erschöpft. An der Stelle möchte ich auch einfach mal sagen, was Vergebung eben nicht ist. Vergebung ist für mich an der ersten Stelle eine Klärung der Beziehung zwischen den Konfliktpartnern. Ein Aussprechen. Aber das ist noch nicht die Klärung des Inhalts oder des Sachgegenstands. Werft es nicht über Bord zu sagen, ja, es ist vergeben und dann ist die Welt wieder rosa. Das stimmt nicht. Ich möchte da auch den Bogen schlagen und einfach auch die Bibel anschauen. Wie macht es die Bibel? Die Bibel, Jesus sagt ja auch, komm her, bekenn deine Sünden, nimm mich als deinen Herrn an, dann will ich vor Gott eintreten und ich will mit dir zusammen ewig leben. An dem Punkt kommt dann hoffentlich Vergebung auf mich zu, ja? Und dann ist aber das Thema auch nicht gegessen. Deswegen stehen wir jeden Sonntag hier. Wenn das so wäre, dann könnten jetzt alle mal die aufstehen, die mit Jesus leben und da rausgehen und sich einen Tag machen. Sondern Jesus ist ja genauso. Er lehrt uns dann durch Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, darum, wie wir leben sollen. Wie wir ihm nachfolgen. Das heißt, es passiert auf der einen Seite Vergebung, auf der anderen Seite wirklich Umsetzung für das, was mal Problem war oder was Problem ist. Schmeißt es also nicht in einen Topf rein, bitte ich euch. Und Jesus, so sehe ich dieses Zahlenbeispiel, was ich da hin und her gerechnet habe. Das ist ja zum Schmunzeln. Aber was steckt da dahinter? Jesus wünscht sich, dass wir vergeben in Liebe und Geduld. Und das fällt uns sehr schwer, mir ganz besonders. Nehme ich mich auch wirklich vorne ran, da sehe ich mich als den ersten Empfänger. Auf der anderen Seite ist es auch so was, vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier im Gottesdienst und vielleicht ist das für dich etwas, was du noch nie gehört hast. Du hast gesagt, ja, mir hat noch keiner vergeben. Da sage ich, du, da gibt es wirklich jemand, dieser Jesus, von dem ich hier rede, oder wenn du hier in der Gemeinde bist oder im Hauskreis, der ist bereit einzutreten vor Gott für dich. Für die Hindernisse, die du zwischen Gott aufgebaut hast, für die Sachen, die du verbockt hast, für die Sachen, die ich verbockt habe. Und der sagt, hey, wenn du dich zu mir bekennst und deine Sünden bekennst, dann fange ich an, was in Bewegung zu setzen, dass du zu Gott kommst. Und wenn es mich mein Haus und Hof kostet, egal was ich dafür tun will, ich gehe sogar so weit, dass ich mein Leben dafür für dich gebe, dass du zu Gott kommst. Diese Vergebung, die bietet Jesus an. Und ich bitte dich, das einfach mal jetzt innezuhalten, ob du dem zusagen kannst und sagen, hey, daran möchte ich gerne glauben. Dann halt diesen Gedanken fest und frag deine Brüder und Schwestern, die rechts und links von dir sitzen, wie sie das erlebt haben. Nimm das mit in deinen Hauskreis rein. Komm nachher auf uns zu. Das ist ein Schlüssel. Ich verspreche dir eins, du kannst dein ganzes Leben durch die Welt rennen. Du wirst nicht nochmal sowas finden. Was machen wir eigentlich mit dem Ganzen, was wir hier hören in diesem Bibeltext? Und ich möchte mit euch eigentlich so ein bisschen auf eine Anwendung kommen, die ausgeht von einer Situation, wie wir sie oft vorfinden. Typische Aussagen aus diesen Konflikten aus dem Bibeltext, wenn ich reingucke in mich selber, was sind typische Aussagen, die ich hier machen würde, aus der Tiefe meines Herzens, die ich um Konflikten sage. Das Erste, in Konflikten, an mir liegt es nicht, dass hier Krach ist. Das Zweite, das ist seine Sache. Das ist nicht mein Problem. Ich bin sauber. Von mir aus, ich bin offen, dass alles klar geklärt ist, alles besprochen. Da haben wir schon 5-mal drüber geredet. An mir liegt das Thema nicht. Und das Dritte, das verzeih ich dir nie. Komm du mir noch einmal. Das sind ganz typische Sachen, die ich von mir selber wirklich sage. Und ganz ehrlich, ich finde keine Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin, zu dem, was Jesus dazu sagt. Was sagt Jesus auf der Seite? 3 Aussagen, die er tut, aus unserem Bibeltext raus. Die erste Aussage, es liegt an dir. Es liegt an dir. Das Zweite, es geht dich sehr wohl was an, was hier passiert. Du hast eine Verantwortung, du stehst da mittendrin. Du bist vielleicht derjenige, nochmal auf dieses Gleichnis, der diesem reichen Mann einen Impuls geben kann, dass er auf dem falschen Weg ist, dass er am Ziel vorbeischießt. Und Jesus sagt an der Stelle, Vergebung kommt von mir. Von mir aus. Da fängt Vergebung an. Das ist vielleicht für dich jetzt im Schweinsgalopp gerade dadurch, aber ich will euch zeigen, warum das nachher so ist. Ich lasse es einfach mal so stehen und möchte einfach jetzt über diese 3 Sachen möchte ich mit euch sprechen. Es liegt an mir. Und ich habe es euch vorhin schon in einem Text ausgelegt, und so was, wie ich es verstehe. Und ich möchte euch einfach darum bitten und hinterfrag mich hier als allererstes selbst, wie bewerte ich eigentlich mein Handeln, wie das auf meine Brüder und Schwestern wirkt? Und dann kann ich entscheiden, ob ich das verantworten kann oder nicht an der Stelle. Das ist natürlich, sage ich ganz ehrlich, momentan sehr unpopulär, weil wir diese Verantwortung eigentlich unseren Mitmenschen übertragen. Das ist ein Gedanke der Postmoderne. Jeder tut, was er will und was er für richtig enthält. Das heißt, wenn ich als eine Entscheidung treffe, etwas so und so zu tun, dann ist es meine Entscheidung, wie ich es tue. Die anderen können sich ja selber ein Bild darüber machen und darüber sagen, ob sie es auch gut finden oder nicht gut finden. Und das setzt aber voraus, dass dieser Mitmensch auch eine Reife dazu hat, das zu tun. Und das ist aber nicht immer der Fall. Unsere Mitmenschen können das auch manchmal nicht. Und da haben wir eine Verantwortung. Es liegt an mir, an der Stelle, dass ich zum Teil Quelle für Konflikte bin. Für mich steckt da nicht nur dieses Außenbild auch ein Stück weit mit drin, sondern da ist der innere Mensch, der nach außen scheint, aber auch das Äußere, wie du handelst danach. Und ich habe mal gesagt, wie sieht denn Jesus das? Jesus sagt ganz einfach, du pass mal auf, wenn du dich zu mir bekehrst, dann gebe ich dir meinen Heiligen Geist gebe ich dir mit. Der wohnt in dir. Du bist sogar ein Tempel des Heiligen Geistes. Hier in diesem Raum sitzt x-mal der Tempel, der in Jerusalem damals war. Gott wohnt hier mitten unter uns, in dir drinnen. Wenn du dich da irgendwo mal vergewissern willst, wo das in der Bibel steht, schlag 1. Korinther 6, die Verse 19 bis 20 auf. Da steht es drinnen, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der wirkt nach außen. Ich will da auch nicht jetzt so in der Theorie drüber reden, sondern 2 ganz konkrete Beispiele nennen, wo ich Einfluss habe darauf. Manchmal geht mir die Geduld mit meinen Kindern und die Kraft einfach zur Neige. Und ich bin einer, der relativ schnell dann laut wird. Und denen dann klar die Richtung vorgebe, meiner Meinung nach, positiv, und dann ist es wieder geordnet. Aber ich beobachte das sehr wohl, dass meine Kinder das sehen und diese verletzende Art, die sie an mir sehen, dann weitertragen. Ganz einfaches Beispiel. Du kannst sagen, ist ja nicht so schlimm oder so. Mir geht es um dieses Vorbild und ich bin hier Multiplikator für diese Verhaltensweise. Da liegt es an mir, niemand anders. Das andere, ich bin Gruppenleiter bei meinem Arbeitgeber, bei der Firma Siemens. Da geht es zum Beispiel darum, dass wir unsere Stunden aufschreiben müssen. Und ich sage zu meinen Mitarbeitern, Leute, ihr müsst eure Stunden so aufschreiben, wie sie anfallen. Es gibt gesetzliche Regelungen. Man darf zum Beispiel nicht mehr wie 10 Stunden am Tag arbeiten. Wir sind im Außendienst und da ist es auch manchmal so, dass sowas anfällt, dass Leute 11 Stunden oder 12 Stunden unterwegs sind, weil sie noch Fahrzeit haben. Und ich sage, Leute, fangt nicht an, eure Zeiten gerade zu biegen. Schreibt nur 10 Stunden und morgen tut ihr dann die anderen 2 dann rein. Sondern es liegt an mir, auch wie ich meine Sachen hier als Vorbild mache, bin ich einer, der sowas dann prägt. Und spätestens dann, wenn das Thema dann mal auf den Tisch kommt und ich sage, du hast ja da schon wieder deine Stunden beschissen, ja? Dann sagt er, du machst es doch genauso. Da bin ich Vorbild. Da beeinflusse ich das. Und da gibt es genug Beispiele in deinem Leben, wo du das genauso bist. Der zweite Punkt: Es geht mich was an. Dieser Rückzug, den wir manchmal gerne hätten und sagen, das ist sein Problem, das ist seine Sache, da nimmt uns Jesus in die Verantwortung rein und sagt, weist einander zurecht. Und ich habe mich gefragt, was soll das eigentlich? Und ich glaube, mir ist so ein Wort dazu eingefallen, ich weiß nicht, ob es passt, aber hier geht es letztendlich darum, wenn wir das jetzt als unsere Gemeinde mal anschauen, hier geht es um eine Art Gemeindehygiene. Wir sollen als Christen untereinander, zumindest als Christen, was anders machen. Und uns geht es nicht quasi um dieses Verurteilen oder sonst was, sondern um Sachen, dass wir das ansprechen. Und diese Gemeindehygiene kann keiner übernehmen, außer wir. Wer mag, darf jetzt mal Matthäus 18, die Verse 15 bis 17 aufschlagen. Da sagt Jesus, einfach diese Bibelverse werden wir jetzt runterlesen. Ganz einfach eine Anweisung, wie Gemeindehygiene passieren kann. Matthäus 18, die Verse 15 bis 17. 3 Schritte zum Thema, einen Bruder zurechtzuweisen. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin, stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Spreche ihn an, konfrontiere ihn mit der Situation, mit dem, was du beobachtet hast, mach das unter 4 Augen. Dann ist sein Gesicht auch gewahrt. Und es betrifft nicht die Männer, nicht die Teamleiter, nicht die Mütter, die das mit den Kindern machen müssen, sondern das betrifft alle. Diesen Auftrag haben wir alle. Der nächste Schritt ist gemeinsam. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder 2 anderen noch einmal zu ihm hin, denn jede Sache soll aufgrund der Aussage von 2 oder 3 Zeugen entschieden werden. Wenn sich dort nichts tut an der Stelle, nimm einen Bruder und eine Schwester mit, nimm deinen Hauskreisleiter mit, nimm deinen Teamleiter, Bereichsleiter, nimm uns Älteste mit oder nimm deinen Ehepartner mit. Sprich's an. Und als drittes, wir als Gemeinde. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Vor uns als Leitung oder als Team. Oder auch mal, wir haben Sachen hier auch wirklich ganz vor der Gemeinde gehabt. Das ist unser gesamter Auftrag. Und als Ende, als Ergebnis, will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein Gottloses sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Es hat auch Grenzen, das Thema. Du musst hier nicht den Konflikt lösen. Du hast hier eigentlich
Das Headset wackelt hier. Stört euch das eigentlich irgendwie vom Rick?
Nö, dann baumelt es nur hier. Dann ist okay.
Ich möchte euch ein paar Sachen da auch entlasten. Ich finde diesen Text sehr klar, sehr auch eine gute Vorgehensweise und er entlastet mich. Ich bin nicht für das Ergebnis verantwortlich, sondern dieser Mensch entscheidet sich dreimal, seinen eigenen Weg zu gehen. Nicht ich breche die Regeln, sondern er entscheidet sich da dafür. Ich habe aber eine Verantwortung da drin, das Thema anzusprechen, als erstes. Und das ist mir auch wichtig, ich habe manchmal Angst, eine Sache anzusprechen. Ich sage, boah, da machst du wieder einen riesen Fass auf. Das Ding hat ein Ende. Merkt ihr das? Das ist kein Fass ohne Boden. Sondern die Person, die sich dort mehrfach entscheidet, seinen eigenen Weg zu gehen, da entlastet dich Jesus da drin und sagt, du weis ihn drauf hin, red mit ihm. Er hat ja den Wunsch, dass irgendwie der Heilige Geist in den Gesprächen rüberkommt und dass das sein Herz, seine Seele berührt und dass er merkt, okay, hier geht's wirklich, hier redet Gott zu mir, ich möchte ihm nachfolgen. Das ist ja das, was wir fördern wollen an dem. Und wenn er das nicht hören will, wenn er sich bewusst dagegen entscheidet oder warum auch immer, dann bist du nicht dafür verantwortlich dafür. Und ich glaube, wir sind da auch als Gemeinde noch nicht auf dem besten Weg, ganz ehrlich. Wir als Leitung, das kriegt ihr vielleicht auch manchmal nicht immer so mit, ist ja auch gut so, aber wir haben schon, ich habe die letzten 1-2 Jahre reflektiert, sowas kommt immer wieder auch in Hauskreisen bei uns raus, dass wir manchmal eben Sachen viel zu spät ansprechen. Wir reden übereinander, statt nicht miteinander. Wir sprechen die Sachen nicht an als diejenigen, die quasi hier ein Herz dafür haben. Gut, das ist aber irgendwie ganz schräg. Ein Herz haben für den Bruder da drin und den auf den wichtigen Weg zu bekommen, dass er das Ziel erreicht, sondern nur sagen, oh, das ist seine Sache. Und ich habe vorhin über dieses Dynamit gesprochen. Das Dynamit ist an der Stelle wirklich das, dass sich Konflikte sehr negativ entwickeln können. Und da können wir wirklich besser werden in ganz einfachen Schritten. Und es werden wir nicht besser, wenn wir als Leitung da haben wir schon eine Vorbildfunktion, wenn wir es richtig machen, dann habt ihr einen Lichtpunkt, wo es weitergeht, Orientierung. Aber wir müssen es als ganze Gemeinde tun. Und ich glaube, da können wir noch einen Unterschied machen, der deutlich sichtbar ist auch an die nichtchristliche Welt. Und den dritten Punkt, Vergebung kommt von mir her, sagt Jesus. Ich habe diesen Satz quasi jetzt schon über das gestellt, was im Bibeltext ist. Da redet Jesus plötzlich, da kommen die Jünger daher, nachdem er das gesagt hat zu den Konflikten, da kommen die Jünger daher und sagen, Herr, schenk uns diesen Glauben. Er sagt, Moment mal, warum jetzt das? Warum in den Konflikten, wo es um Vergebung geht, warum schenk uns diesen Glauben? Was glaubst denn du eigentlich? Du, wie du hier sitzt, was glaubst denn du, wenn du heute Morgen hier sitzt? Was ist für dich überhaupt Glaube? Wer jetzt gerade in der Bibellese unterwegs ist, der hat diese Woche eine Hammervorbereitung gehabt auf diesen Predigttext hier. Da war der Hebräerbrief dran. Kapitel 9, 10, 11 und 12. Wo es um die Hall of Fame geht, der Glaubensleute. Bitte, wenn du mal wissen willst, was Glauben bewegt, dann lies Hebräer 9 bis 12. Heute Nachmittag. Formel 1 war ja heute Morgen, also habt ihr Zeit dafür. Da steht, ich möchte einen Vers lesen, Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Amen. Amen, Amen, Amen. Das ist Glaube. Und dieser Glaube, der hat viel bewegt. Und um den bitten die Jünger. Gib uns diesen Glauben. Und ich habe euch was mitgebracht. von uns als Gemeinde, was wir glauben. Was ist unser Glaube? Kannst du jeden Tag auf unserer Homepage nachlesen. Das weiß die ganze Welt. Wir glauben, dass Gott der Vater, der Schöpfer des gesamten Universums ist und dass er alle Menschen liebt. Dass er die Macht hat und dass er eine Liebe hat. Dass er ein liebender Vater ist. Wenn du nicht weißt, wo das steht, da unten sind genug Bibelstellen. Und wir glauben auch, ich glaube, dass Jesus ganz Gott ist und ganz Mensch wurde. Geboren von einer Jungfrau, mit einem völlig sündfreien Leben auf die Erde kam, als der verheißene Messias unsere Sünden wegnimmt, durch deinen siegreichen Tod am Kreuz und am dritten Tage auferstanden ist, ganz wichtig, ja? Durch die Kraft seines Heiligen Geistes und zurück zum Vater gegangen ist. Das ist nicht ganz einfach, das so in kurzem Satz auch zu inhalieren, aber das ist die ganze Heilsgeschichte und daran glaube ich. Wenn die Jünger vor Jesus stehen, dann wünschen sie sich, sagen, schenk uns diesen Glauben. Wir glauben auch an den Heiligen Geist, der in jedem Gläubigen wohnt und ihm Rat, Hilfe und Trost gibt, damit sein Leben Frucht bringt. Daran glauben wir. Wir rechnen dann damit. Dinge, die unsichtbar sind, aber dass sie passieren. Wir glauben, dass alle Menschen von Natur aus von Gott getrennt sind und verantwortlich für ihre eigenen Sünden sind. Aber dass die Erlösung und Vergebung der Sünde kostenlos gegeben wird durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das glaube ich. Ich möchte euch ermutigen, dass euer Glaube Profil hat. Wenn dich jemand fragt, was glaubst du eigentlich? Dass du sagst, ich glaube das, ich glaube das, ich glaube das. Und hier, ich beruf mich hier drauf. Wir glauben an ein Leben nach dem Tod, sowohl für alle, die eine Glaubensentscheidung für Jesus Christus getroffen haben zum ewigen Leben, als auch ein ewiges Gericht für alle, die sich der Liebe Gottes verweigert haben. Wir werden nicht alle in den Himmel reinkommen, in Jesu Gegenwart. Und wir glauben, dass die einzige Basis für christliche Gemeinschaft die Liebe Christi ist, die nicht von uns, sondern durch den Glauben an Gott kommt. Ich sage da, genau zu dem Punkt sage ich gleich noch was dazu. Und wir glauben an die Inspiration der Bibel als das von Gott gegebene Wort, das uns als Leitfaden für unser Leben dient und uns hilft, ein Leben in Freiheit und Liebe zu Gott und zu den Menschen zu führen. So haben wir immer unser Profil gemacht. Das ist vielleicht nicht vollständig, vielleicht fehlt noch so irgendwo was. Es ist nichts irgendwie, was ein Gesetz ist, sondern es soll ausdrücken, wie wir leben mit unserem Herrn und wo wir leben wollen, wo wir hingehen. Ich erfülle da auch nicht alles dabei, aber ich sage euch eins, ich möchte dahin. Und die Überschrift heißt immer noch, was du wissen solltest im Umgang mit Konflikten. In Konflikten, das siehst du an diesem Zahlenbeispiel, was ich genannt habe, reicht 7-mal vergeben am Tag. In Konflikten kommst du sehr schnell an deine eigenen Grenzen ran. Deine persönlichen Grenzen, dass du sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und genau diese Grenze, wo du dran stößt, das gibt auch diese Ausweglosigkeit in Konflikten. Und in dem Moment lädt Jesus mich ein, auf ihn zu schauen, wie er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. In dem Moment, in dieser Sackgasse, wo du drin steckst, da lädt er dich ein. Und dort kannst du in deinem Leben zwischen dir und dem Kreuz sehen, wie Sünde durch Gnade beantwortet wird, wie Vergebung zugesprochen wird, wie Liebe entgegenkommt, wie Gott geduldig ist mit dir, mit mir. Und genau das gibt Jesus in diese Konfliktsituation wieder rein. Dir in die Hand. Sagt, genau das, was du jetzt siehst zwischen dir und mir, dreh dich um geh vom Kreuz weg, geh in diese Situation rein und nimm's mit. Nimm's mit. Dieser Moment, wenn ich es mir bildlich vorstelle vor dem Kreuz, das ist für mich genau diese Situation, wo ich sage, wir haben vorhin über das negative Dynamit, dieser Sprengstoff von Konflikten gesprochen, wenn wir sie nicht angehen. Genauso gibt mir Jesus hier ein gutes Dynamit mit. Er gibt mir das wirklich in die Hand und sagt, hier, das ist mein Dynamit im Umgang mit Konflikten. Dieses Senfkorn, dieser kleine Glaube, der kann etwas verändern, was du nicht zu hoffen wagst. Aber der geht vom Kreuz aus. Und am Schluss möchte ich jetzt landen, was du über Konflikte wissen solltest, was ich dir mitgebe. Du hast eine Mitverantwortung. Konflikte müssen benannt werden, damit sie ihre Sprengkraft verlieren. Das ist das Zweite. Und da bist du gerufen. Da liegt es an dir. Gott hat ganze Völker gelenkt, dadurch, dass er zu einer Person gesprochen hat, zu einem Propheten oder zu einem Bauern oder sonst was. Sind ganze Völker, das Schicksal ganzer Völker gelenkt worden. Verachtet es nicht, wenn Gott zu dir redet. Und das Dritte, am Ende stehen wir alle nebeneinander vorm Kreuz, wo die Vergebung herkommt. Und das möchte ich euch mitnehmen in euren Konflikt, den ihr euch am Anfang überlegt oder reflektiert habt. Und würde gern das Worship-Team bitten, dass es mit nach vorne kommt. Und dass wir uns jetzt einfach vielleicht nochmal, während sie instrumental ein Vorspiel machen, lasst es jetzt einfach mal kurz sacken. Für euch das, was gesagt wurde. Und ich würde dann noch beten. Und dann singen wir noch zusammen ein Lied. Danke dir von ganzem Herzen, dass du nichts Unmenschliches von uns verlangst in diesen Situationen, in den Kämpfen drinnen. Ich danke dir, dass du uns nicht eine Latte hinlegst, wo wir drüber springen müssen, die mir viel zu hoch ist. Ich danke dir, dass du uns da auch nicht in eine Verantwortung mit reinnimmst, wo er sagt, das liegt an dir, es ist entscheidend, wie du dich verhältst, damit Leute nicht verloren gehen. Und ich danke dir, dass wir im Leben stehen dürfen mit dem Kreuz und deiner Auferstehung im Rücken. Dass von dort aus Schutz, Kraft und Stärkung herkommt. Herr, und ich bitte dich darum, gerade an diese Sache, die so viel Emotionen macht, Konflikte und in der Welt so bitter sind, die ganze Straßenzüge beeinflussen, die ganze Firmen spaltet, dass wir mit dir dort erleben dürfen, dass wir andersrum gehen. Ich bitte dich darum, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, dass du uns Glauben gibst. Das ist eine Gabe, die du versprochen hast an dieser Stelle. Dass wir vorangehen können und Sachen ansprechen können. Dass wir unser Leben danach ausrichten können, dass es anderen hilft und nicht andere gefährdet. Und dass wir deine Vergebung in Anspruch nehmen können, um anderen zu vergeben. Jesus, und ich bitte dich darum, dass du unsere Seele und unser Herz weit machst dafür. führte und leitete uns in diese Sachen rein, hilft uns auch jetzt Sachen wieder aufzunehmen und denen eine andere Richtung zu geben. Jesus, wir bekennen dir, dass wir echt alles andere als im richtigen Weg manchmal sind, aber wir wollen auf den richtigen Weg drauf. Jesus, danach strecken wir uns aus, dass wir bei dir irgendwo mal landen, in deiner Gegenwart, bei dir auf deinem Schoß zu sitzen. In Jesu Namen. Amen.